Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, dem Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de. Olympia kommt immer näher und somit rückt die heiße Phase der Saison immer näher. Während die Biathleten und Skeletonis und die Bobsportler schon ihre Generalprobe für Olympia hatten, waren letztes Wochenende die Rodler, Skispringer, Kombinierer, Langläufer und Alpinisten aktiv und haben versucht, ihre Olympiaform zu finden. Ob ihnen das gelungen ist, bespreche ich jetzt mit meinen beiden Experten Tobias Scholl und einem neuen Gesicht in der Sendung, Clemens Mauch. Hallo ihr beiden.
Moin.
Moin.
Ja, bevor wir jetzt zum Sportlichen kommen, Clemens, du bist ja neu dabei. Einmal ganz kurz, was ist deine Lieblingswintersportart?
Ski-Alpin bei mir.
Das passt ja perfekt, weil wir nämlich mit Ski-Alpin auch direkt anfangen werden, Tobi. Dann fangen wir mal mit dir an. Wir fangen bei den Frauen an, Ladies first, als Gentleman, dass man hier vorne natürlich zuerst dran. Lenze Heide waren die Damen am Wochenende. Es ging fing an mit der Alpin-Kombination am Freitag, die ja nachgeholt wurde. Ja, und da hat Wendy Holden da mal unter Beweis gestellt, dass sie mit einem guten Abfahrtslauf und dann ja ist sie natürlich im Slalom nicht zu schlagen gewesen. Klarer Sieg vor Marta Bessino mit über 1,5 Sekunden Vorsprung.
Das ist wohl richtig. Also das war insgesamt doch ziemlich aus einem Guss. Der Super-G-Lauf war auch wirklich doch insgesamt konkurrenzfähig. Also man muss das mal sehen. Sie war da im Endeffekt auch eigentlich nicht so weit hinter Lindsay Vonn. Und dann im Slalom natürlich doch sehr gut. Doch ein bisschen besser aufgeteilt hat das Anna Butzig, wie heißt sie?
Butzig,
auf jeden Fall. Ja, hat die wirklich einen hemmungslos katastrophalen Super-G-Lauf eigentlich gehabt, mit einer 1,15er Zeit, hat aber dann im Slalom so ein Brett rausgehauen, dass sie eigentlich nur wirklich auf den dritten Platz gekommen ist und da auch nur eine, was ist das, tausendstel Sekunde?
Eine Hundertstel hinter Marta Bessino.
Ganz genau. Und das war dann doch schon recht beeindruckend, muss man sagen, wie sie das noch rausgefahren hat. Und natürlich Lindsay Vonn auf dem vierten Platz hat sich auch mal wieder am Rande gemeldet.
Ja, genau. Sie hat einen starken Super-G dort gefahren, war dort Erste und hat dann, man hat es gemerkt, sie hat dann doch ein paar Probleme im Slalom. Da ist sie dann mit einer schlechteren Zeit etwas zurückgefallen, aber trotzdem am Ende noch Vierte geworden. Anna Butschek als Beispiel, was Tobi ja gesagt hatte, ist von Platz 30 auf 3 nach vorne gefahren. Also dort wirklich eine ganz, ganz starke Leistung gewesen. Clemens, gucken wir dann rüber zum Samstag, wo es ja in den Super-G reinging. Und dort haben zwei Damen das Rennen dominiert. Das war Tessa Wolle und Vicky Regensburg, die beiden wirklich einen großen Vorsprung vor der Konkurrenz hatten. Am Ende hat Tessa Wolle das ganz knapp gewonnen. 700stel Vorsprung vor Viktoria Regensburg.
Ja, definitiv. Der erste Lauf in dem Riesenslalom war ja sehr merkwürdig gesteckt in dem ganz, ganz steilen Anfang. Ganz, ganz enge Torabstände und da kam Tessa Worley als einzige klar, muss man sagen. Viktoria Regensburg kam eigentlich in beiden Läufen nicht besonders gut klar, hat viele Fehler gemacht und dann trotzdem so verdammt schnell, das gibt Hoffnung. Also in beiden Läufen war sie so an der Kante zum Ausscheiden und am Ende nur 700stel hinter Tessa Worley, also diese beiden haben dominiert. Michaela Schifrin kam überhaupt nicht zurecht, nur Siebte mit 1,97 Rückstand, aber es war durchaus auch ein Rennen der Sensation. Dritte war die Slowenin Meta Hrovat und nur 400stel hinter ihr auf Platz 4 die Schweizerin Simone Wild. Also die beiden waren um Platz 10 bis 15 nach dem ersten Lauf und haben sich dann mit guten zweiten Läufen noch nach vorn reingefahren. Also in Lenzer Heide war das doch ein Wochenende der Überraschung, gerade natürlich für die Slowenen sehr positiv, haben wir eben schon von Anna Butschek gesprochen.
Ja, genau, für die beiden sehr, sehr positiv, die eigentlich besser eingeschätzte Andreo ist am Ende im Riesenslalom Fünfte geworden. Aber Tobi, Clemens hat es gerade schon angesprochen, Michaela Schifrin im Riesenslalom nur Siebte geworden. Im Slalom nach Führung und großer Führung, dann noch kurz vor Ende, hat sie kurz los eingefädelt. Gibt jetzt erst so ein bisschen zu denken vor Olympia oder ist das nur, ja, was sich ganz schnell abhaken wird und dann bei Olympia viel, viel besser machen wird?
Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie jetzt selbst Zweifel kriegt, ja. Also ich meine, die hat ja nun wirklich so lange dominiert und war so lange vorne weggefahren, ob die jetzt die Generalprobe verpatzt oder nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so einen starken Einfluss hat, weil sie hat ja nun schon vorher auch mal immer mal Rückschläge einstecken müssen. Ja, sowas passiert halt einfach mal. Das ist halt mal ein gebrauchtes Wochenende. Wie Clemens halt gesagt hat, der Kurs war natürlich auch relativ schwierig beim Riesenslalom und dass du beim Slalom halt mal einfädelst, das bleibt halt nicht aus. Also ganz ehrlich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie Michaela Schifrin beeinflussen wird.
Okay, Okay, gut, dann denke ich auch, wie gesagt, sie ist so konstant, so gut, deswegen ist es vielleicht, dass sie jetzt froh, dass es jetzt passiert ist und nicht bei Olympia, dass sie dort dann kurz vor Schluss einfiel. Ich glaube, das würde ihr viel schlimmer zu gedenken geben, wenn das passiert wäre. Ja, Clemens, wir haben schon gesagt, schon ein bisschen auf dem Slalom aufgekommen. Da hat am Ende Petra Vlichová die Nutznießerin gewesen von dem einen Fehler. Mit einem guten zweiten Lauf konnte sie dort noch nach vorne fahren, ist am Ende Erste geworden. Ja, nachdem sie ja noch im ersten Durchgang Sechste insgesamt war, hat sie dort einige Topfahrer hinter sich lassen können, wie Frieda Hansdotter, auch wenn die Holländer, die beide dann im zweiten Lauf ein paar Probleme hatten. Auch Melanie Maillard hatte ein gutes Wochenende dort auf Platz 4 am Ende gewesen, nachdem sie dann auch schon im Riesenslalom mit einem schlechten Ersten sich noch weit nach vorne gefahren hat. Also für die Schweizer war das ein gutes Wochenende, auch wenn es dann zum Sieg dann nicht gereicht hat.
Ja, sie hatten ja am Freitag ihren Sieg mit Wendy Holdener, die sich natürlich jetzt sehr ärgern wird, dass sie hatte noch nie einen Slalom gewonnen. Und das war eine riesige Chance für sie, wenn dann Schifrin mal wieder ausgeschieden ist. Und dann, aber immer wenn Schifrin dann mal ausgelassen hat, hat Holdener auch ausgelassen. Gut, ein dritter Platz ist immer noch sehr gut, aber sie war ja dann in letzter Zeit doch fast der Dauergast für den zweiten Platz. Aber dann sind eigentlich Hansdotter und Ühler war immer da, sobald es bei Schifrin mal nicht läuft, auch wenn die sonst vielleicht außer Form sind. Also die beiden haben auf jeden Fall einen Gewinner gehen. Und was die Slowakin da im zweiten Lauf runtergebrannt hat, das war der absolute Wahnsinn. Und deswegen hat sie auch verdient gewonnen. Und wenn wir gerade bei der Slowakei sind, natürlich noch die schönste Nachricht, dass Veronika Velez-Suzul aber nur 4 Monate nach einem Kreuzbandriss ihr Comeback gegeben hat. Im ersten Lauf lief das noch nicht gut. Und dann hat sie im zweiten Lauf wirklich einen sehr, sehr guten erwischt und ist auch auf Platz 12 vorgefahren. Direkt hinter der besten deutschen Marina Wallner.
Ja, genau. Wir hatten uns gefreut, dass sie wieder mit dabei ist und nur 4 Wochen nach dem Kreuzbandriss. Das ist wirklich schon erstaunlich. Sie hatte sich in Lyon operieren lassen, auch eine neue Methode dort gebaut und das scheint zu funktionieren. Jetzt für eine Medaillenkandidatin für Olympia wäre mit Sicherheit verfrüht, aber sie wurde schon angefragt vom slowakischen Olympischen Sportbund, wenn sie mitkommen will, dass sie dort die Fahnenträgerin wird. Also von daher möchte man diese Stiche dann noch gerne nach außen tragen, wenn halt Veronika Velez-Suzul sich dazu entschließen sollte, bei Olympia zu starten. Tobi, wir gucken mal zu den deutschen Fahrerinnen rüber im Slalom. Da war Marina Wallner, wie er Clemens schon angesprochen hatte, als 11. beste Deutsche. Ansonsten, ja, mehr Schatten in der Dürr 22. machen wir es nicht im zweiten Lauf und sind ja gestern ausgeschieden auch. Also, ja, kein positiver Tag für die Deutschen dort gewesen.
Ich will jetzt auch nichts Neues, ne? Also, ich meine, es gab zwar zwischendurch auch mal so ein kleines Hoch, aber wenn wir mal ehrlich sind, so jetzt in der Weltspitze waren sie jetzt irgendwie alle nicht unterwegs. Von daher, wir freuen uns einfach, dass Marina Wallner unter die Top 15 gekommen ist auf den 11. Platz. Das ist schon wirklich, das ist sicherlich okay. Jetzt brauchen wir schon mal einen ganz kleinen Ausblick auf Olympia zu wagen. Dass wir dort irgendwo eine Medaille holen, ist ja völlig utopisch. Von daher, wenn dort irgendwie vielleicht 2 unter die Top 20 kommen oder eine unter oder sogar 2 unter die Top 15, dann wäre es erfolgreich. Das spiegelt eigentlich schon auch ganz gut die Leistungsstärke des deutschen Slalom-Teams im Moment wider. Von daher sollten wir da alle nicht überrascht sein und einfach einen Haken dran machen.
Ja, genau, bin ich bei dir. Ich denke gerade auch bei Männerslalom, wo wir jetzt gleich auch noch drauf kommen, oder beziehungsweise nicht ganz drauf kommen, aber auch bei den Männern wird es auch schwierig, dort mit der Medaille die große Goldhoffnung aus deutscher Sicht ist ja dann entsprechend Vicky Rebensburg, die dann im Riesenslalom alles versuchen wird, dort eine Medaille zu holen, vielleicht sogar Gold zu holen, das muss man mal gucken. Das war's jetzt zu den Damen. Wir machen eine kleine Pause und gucken dann mal auf die Männer, die dieses Wochenende in Garmisch-Partenkirchen die Piste runtergefahren sind. Aber bevor wir jetzt in die Pause gehen, möchten wir doch etwas hinweisen, und zwar ist am Mittwoch Deadline Day. Und mein Sportradio.de berichtet darüber. Das heißt, mit den Kollegen von Mein Sport von 90 Plus beobachten sie die letzten Minuten des Deadline Days, also den letzten Transfermöglichkeiten, und kommentieren sie diese live. Also seid dabei am 31. Januar ab 22 Uhr geht's dort los, schaltet ein und hört dazu den Kollegen, was sie zu den letzten Transfers zu sagen haben. Wir machen jetzt die Pause und kommen dann gleich mit den Männern zurück im Skialpin.
Daily Down Under, das Tip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de.
Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Und wir sind wieder zurück bei Kalsch 90, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Nachdem wir gerade über die Damen in Netze Heide gesprochen haben, kommen wir nun auf die Herren zu sprechen. Die waren in Garmisch-Partenkirchen und sind am Samstag die berühmte Kandahar-Abfahrt runtergefahren. Dieses Mal stand Beat Voigt ganz oben, Tobi. Nachdem man letztes Wochenende noch von Thomas Dresden in Kitzbühel besiegt wurde, ist er jetzt so mit, für dich der Top-Favorit in Südkorea auf Gold in der Abfahrt? Oder denkst du, dass er zumindest zu den Medaillen zählt, aber es schwierig wird, sich dort zu beweisen?
Ach, der Kugel blitzt doch immer. Da wirklich, wenn ich diese Kanonenkugel da einen Hang runterfahren sehe, geht mir jedes Mal das Herz auf. Und ich denke schon, dass der auf jeden, also da gibt es eigentlich keine Diskussion, dass der mit zu den Favoriten zählt. Aber wir wissen halt, dass in der Abfahrt natürlich immer viel passieren kann. Und es sind, denke ich, sagen wir mal, 10 Kandidaten, die so, also fast 10 Kandidaten, die um die Medaille mitfahren können. Dazu Thomas Dresden definitiv. Peter Film muss man auch immer was zutrauen. Dominik Paris, Axel Lundswindal, Schittel Jansrud, auch Alexander Amut-Kilde kann man auf dem Zettel haben. Auch Andreas Sander zum Beispiel noch. Also dieses Teilnehmerfeld ist so eng. Da muss man einfach sagen, dass es da doch einige wirklich packen können. Das sieht man auch an Zeiten, ja, wenn er Erste und der Zehnte hier im Prinzip nicht mal eine Sekunde auseinander sind, da bietet es einfach doch sehr viel Raum noch. Und das zu deuten, ist dann doch eher schwierig.
Ja, genau, da bin ich bei. Es wird wirklich sehr schwierig, denn wir haben dieses Jahr wirklich eine sehr ausgeglichene Konkurrenz in den Speed-Disziplinen. Clemens, das macht es auch Spaß zu gucken, weil du nie vorher weißt, wer am Ende das gewinnen wird. Und auch hier 1800stel nur Vorsprung hat Beat Voigt gehabt vor Vincent Kriechmann und Dominik Paris, die zeitgleich Zweiter geworden sind. Also wirklich diese Spitzenklasse in der Abfahrt ist wirklich unglaublich und macht viel Spaß beim Zugucken.
Ja, und Beat Voigt hatte durchaus auch etwas Glück bei dem Sieg, weil Andreas Sander ja in Führung lag bis kurz vorm Ziel und dann einen Bremssprung eingelegt hat, der ihn dann leider über eine Sekunde gekostet hat. Elfter am Ende geworden mit 1:06 Rückstand. Und natürlich der die Trainings dominiert hat, Christoph Innerhofer, der sich oben im Flachen komplett hingelegt hat und am Ende trotzdem noch 14. geworden ist mit 1:15 und da hat er oben schon 1,5 Sekunden verloren gehabt. Also das war aber am Ende auch das Glück des Tüchtigen und ich sage mal so, Olympia ist nicht gerecht, deswegen dürften eigentlich Voigt und Swindal nicht Olympiasieger werden, die diese Saison mit Abstand die beiden Besten sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird jemand anders. Und das war jetzt interessant, dass Tobias bei den Favoriten keinen einzigen Österreicher genannt hat, wenn ich mich recht entsinne. Und die haben jetzt seit über einem Jahr keinen Abfahrtsrennen gewonnen. Hannes Reichelt, letztes Jahr in Garmisch war der Letzte. Und eigentlich wäre es mal wieder an der Zeit, Matthias Meyer ist ja Titelverteidiger, Hannes Reichelt immer für einen Sieg gut und Vincent Kriechmeier extrem schnell dieses Jahr. Also da darf man gespannt sein. Ich freue mich extrem drauf und das Feld ist wie gesagt extrem eng. Der 30. Gilles Roulon war 1:92 hinten und von den 45 Fahrern, die ins Ziel gekommen sind, waren die ersten 44 innerhalb von 3 Sekunden. Es ist einfach so unfassbar eng. Da macht man einen Fehler und man ist weg.
Genau, darauf wird es dann auch aufkommen. Wer macht am Ende die wenigsten Fehler? Und wenn man auch sieht, es gibt da wirklich Fahrer, die mit hohen Startnummern nach vorne gefahren sind. Zum Beispiel Emanuel Buzzi, der Italiener, ist mit der Startnummer 44 auf Platz 10 gefahren. Aber auch Benjamin Thompson, der Kanadier, mit der Startnummer 50 auf Platz 20 nach vorne gefahren. Also dort ist wirklich viel, viel möglich. Da kann wirklich auch Überraschungen kommen. Dann lassen wir uns dann mal überraschen, wenn es zu Olympia gehen wird. Gucken wir dann auch auf den Riesenslalom am Sonntag. Dort ja war mal wieder ein gewisser Marcel Hirscher, derjenige, den man nicht besiegen konnte, hat am Ende über 1,5 Sekunden Vorsprung gehabt. Tobi, Marcel Hirscher, der ist diese Saison wirklich unbesiegbar und wenn überhaupt von Henrik Christoffersen, der aber diesmal wirklich keine Chance hatte.
Ja, es ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Es macht eigentlich auch keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber wirklich ist der FC Bayern des Slalomfahrens. Und es nimmt einfach komplett die Spannung raus. Man hat halt auch wirklich nicht das Gefühl, dass da irgendjemand hinterherkommt. Natürlich Henrik Christoffersen im Slalom selber schon, aber im Riesenslalom ist Hirscher einfach unschlagbar. Ich finde, was ich viel schöner finde, ja, ist, dass es Ted Ligeti wieder aus Podest geschafft hat, pünktlich zu Olympia hoffentlich in Form kommt und vielleicht dort auch um eine Medaille mitreden kann.
Ja, das ist auf jeden Fall aus Sicht der Amerikaner ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er wollte ja auch unbedingt angreifen, hat bisher noch nicht so funktioniert, aber jetzt scheint er Richtung Olympia in die Form zu kommen und dann wollte er natürlich dort auch auf eine Medaille schielen. Clemens, auch auf der Medaille stehen mit dem Ziel ein gewisser Manuel Filler, der Zweiter geworden ist mit, wie gesagt, 1,57 Sekunden Rückstand. Der verrückte Österreicher, wie er immer genannt wird, mit seiner Stil ist wirklich sehr untypisch und trotzdem hat er es diesem runtergekriegt. Ist nicht ausgeschieden, das ist ja ganz wichtig bei ihm. Und hat dann wirklich einen guten Lauf gehabt und dann als Ende Zweiter geworden. Für ihn ganz positiv.
Ja, das ist ganz, ganz selten, dass Manuel Filler mal zwei fehlerfreie Läufe durchbringt. Und dann kann er auf jeden Fall im Riesenslalom auf dem zweiten Platz landen. Und er sagt ja immer, im Slalom fühlt er sich noch wohler. Nur im Slalom ist es deutlich enger. Im Slalom ist auch ein Hirscher schlagbar. Zumindest von Christoffersen, Matt, Juhl und Ernie zurzeit. Aber im Riesenslalom ist Hirscher nicht zu schlagen zurzeit. Gerade in Garmisch, seine absoluten Lieblingsstrecke, da hat er ja mal vor 3 Jahren mit weit über 2 Sekunden gewonnen. Also das war von vornherein klar und es war eine Augenweide, ihm da zuzusehen. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Marcel Hirscher nicht seinen ersten Olympiasieg holt dieses Jahr.
Ja, das müsste wohl wirklich mit dem Teufel zugehen. Auch Alexis Pontero, der theoretisch mithalten konnte im ersten Lauf, ja noch gut lag auf Platz 3, hat einen wirklich schlechten zweiten Durchgang gehabt, dort nur 9. geworden, am Ende mit über 2 Sekunden Rückstand, also auch dort nicht gut. Tobi, gucken wir mal auf die deutschen Fahrer, da waren 3 im zweiten Lauf mit Fritz Dopfer, Linus Strasser und auch mit dem jungen Alexander Schmid. Platz 15 war es am Ende Fritz Dopfer, Linus Strasser 20. und Alexander Schmid 22. War jetzt nicht mehr erwartbar, oder?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Fritz Dopfers 15. Platz schon gar nicht so schlecht. Ja, wenn man sieht, wo er herkommt und wenn man sieht, was der für eine Grütze zusammengefahren ist die letzten eigentlich 2 Jahre, dann doch ist dieser 15. Platz ja schon fast ein Ausrufezeichen. Also das ist schon mal doch ein ganz guter Anfang. Ja, Linus Strasser und das, ja gut, eigentlich bin ich der Meinung, dass Linus Strasser da eigentlich auch mehr kann. Er hat wirklich auch einen guten zweiten Lauf gehabt, muss man sagen, aber der erste war halt wirklich überhaupt nicht die Wucht, hat sich dann auch doch nochmal sehr verbessert. Ja, gut, und Alexander Schmid, das war, naja, reden wir nicht weiter drüber, ne?
Genau, junger Fahrer, hat gelernt, ist ein bisschen schwieriger auch zu fahren gewesen. Linus Strasser hat gesagt, einer der besten Läufe im zweiten Durchgang. Wie gesagt, er muss mal 2 gute Durchläufe schaffen, dann kann der auch mal in die Top 10 reinfahren. Man hat es ja auch schon gesehen, er hat da schon den ein oder anderen City-Slalom gewonnen. Jetzt muss er es nur dann auch auf den richtigen Slalom bzw. Riesenslalom hinkriegen. Auch positiv dort, Überraschungen gab es dort auch. Zum Beispiel Italiener Giovanni Bossotti, der mit Startnummer 36 auf Platz 14 gefahren ist, oder der Franzose Thibaut Favreau, der mit Startnummer 47 auf Platz 17 gefahren ist. Also dort auch eine Überraschung gewesen, aber das war es jetzt zu den Männern. Das war es auch zu Alpin insgesamt. Wenn wir jetzt zurückkommen, gucken wir dann ins österreichische Seefeld, wo die Kombinierer das berühmte Seefeld-Triple absolviert haben. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Hinweis auf die Olympia-Berichterstattung bei meinsportradio.de. Und zwar in knapp 2 Wochen starten ja schon die Olympischen Spiele in Pyeongchang und mit dem Podcast Winter Games seid ihr dabei. Dort werdet ihr uns auch täglich bei den Kollegen Malte Asmus und Andreas Thies hören. Also abonniert diesen Podcast gleich bei iTunes oder eurem favorisierten Podcatcher und verpasst somit nichts von den Entscheidungen. Wir machen Pause und kommen dann gleich wieder zurück mit den Kombinationen hier bei Kaltstolz, eurem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Und wie bereits angekündigt, gucken wir uns jetzt auf das Seefeld-Triple, welches zum 5. Mal stattgefunden hat. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, erkläre ich nochmal eben kurz den Ablauf. Und zwar, es gibt 3 Wettbewerbe. Am Freitag gibt es einen Sprung von der Schanze und einen 5-Kilometer-Lauf. Die Abstände, die dort entstehen, werden dann für den Wettbewerb am Samstag mitgenommen, wo es dort auch einen Sprung gibt, aber die Athleten dann 10 Kilometer laufen müssen. Auch diese Abstände werden dann mitgenommen zum Sonntag, wo es dann sogar 2 Sprünge gibt von der Schanze und dann einen abschließenden 15 Kilometer Lauf. Die ersten 4 Ausgaben hat Erik Frenzel sich entschieden gehabt, aber diesmal lief er nur hinterher. Es spiegelt so ein bisschen in der Saison wieder. Den Sieg sicherte sich der Japaner Akito Watabe, der wirklich keine Schwäche gezeigt hat, Clemens. Seine Form ist schon wirklich beeindruckend, gerade von der Schanze, was er dort springt, ist wirklich schon sehr, sehr stark.
Ja, auf jeden Fall. Und er kann sich eben jetzt den Vorsprung gegenüber den Deutschen herausspringen, was aber nicht nur an ihm liegt. Ich muss sagen, die Sprungleistungen der deutschen Kombinierer sind dieses Jahr schwächer als in den vorherigen Jahren und man muss einfach anerkennen, dass Akito Watabe schon immer ein guter Läufer war, aber wenn er dann eben mit Erik Frenzel gleich auf in die Loipe gegangen ist, konnte er halt eigentlich meistens nicht mithalten und war der ewige Zweite oder dann mit Riesle oder Rützek Dritte und oder Vierte. Aber dieses Jahr haben Watabe und auch einige Norweger den Deutschen so ein bisschen den Rang abgelaufen und deswegen hat er da absolut dominiert von Anfang an und am Ende mit einer Minute 14 auf den Shootingstar Jarl Magnus Rieber gewonnen und dann die große Gruppe war dann schon von Platz 3 an war schon 2 Minuten hinten. Also das war dominant und mit dieser Form kann man Watabe als Topfavoriten für die Olympischen Spiele sehen. Und dadurch, dass dann Jan Schmid, der bisherige Führende im Gesamtweltcup, noch zurückgefallen ist im letzten 15-Kilometer-Lauf, hat ja der Japaner jetzt auch den Gesamtweltcup übernommen.
Ja genau, du hast angesprochen, er ist jetzt Gesamtweltcup-Führender, hatte wirklich einen starken Wettkampf, starkes Wochenende, wenig finde ich ganz, ganz stark sich präsentiert. Tobi, Clemens hat es angesprochen, die Deutschen waren jetzt nicht so stark von der Verband, ich fand sie schon ein bisschen besser als in den letzten Wochen und wenn mich wirklich positiv überrascht hat, ist Vinzenz Geiger, der am Ende Vierter geworden ist und knapp im Fotofinish Fabian Riesle den Vorsprung geben musste. Also dort ein junger Sportler, der ja positive Eindrücke hinterlässt.
Das auf jeden Fall und ich muss auch sagen, dass ich ja an den deutschen Formaufbau zu Olympia hin glaube. Ich denke, diese Rückschläge am Anfang der Saison wurden bewusst in Kauf genommen. Ich denke, dass man jetzt schon die ersten Früchte sieht, es ist jetzt noch ein bisschen Zeit bis Olympia, da ist nochmal Zeit zum Regenerieren, vielleicht nochmal eine kleine Einheit einschieben. Und dann sind sie genau zu Olympia auf dem Punkt fit und werden auf jeden Fall ihre Medaillen holen. Also davon gehe ich fest aus. Und dann wird sich auch Akito Watabe nochmal kurz wundern, weil da kann er nämlich springen, wie er will. Wenn dann Riesle oder Rützek wieder losrennen, ja, dann sieht er da nämlich keinen Stich mehr. Und da gehe ich einfach fest von aus und alles andere würde mich dann doch sehr wundern. Und ja, Vinzenz Geiger, besonders im zweiten Rennen ist er ja wirklich, hat er ja geglänzt, ist er auf den zweiten Platz gekommen, hat auch mit einer der schnellsten Laufzeiten gelaufen. Das war schon sehr gut, auch dass er dann insgesamt wirklich auf den vierten Platz gekommen ist. Wenn der Mann ist 97 geboren, der ist also gerade 20 Jahre alt, da haben wir also wirklich ein Riesentalent in der Pipeline, der auch einem Jarl Magnus Rieber dann doch mal das Wasser reichen kann. Das sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich bin auch für die Olympischen Spiele sehr optimistisch.
Ja, optimistisch bin ich auch. Die Medaillen werden wir, wie gesagt, auch holen, bin ich mir ziemlich sicher. Welche es dann sein wird, das muss man dann gucken. Ich natürlich dann auch ab, wie kommt man von der Schanze weg. Wer so gar nicht klarkommt im Moment, Clemens, ist Johannes Rizek, der Sportler des Jahres 2017. Am Ende nur Zwölfter gewesen, mit einem Rückstand von über 3,5 Minuten. Bei ihm läuft sich auf der Schanze so wirklich gar nicht zusammen. Auch wenn das Laufen wirklich top ist, drittbeste Laufzeit am Ende gewesen mit den 15 Kilometer, er muss es halt nur auf der Schanze hinkriegen.
Ja, aber das ist einfach grausam, was er da zurzeit auf der Schanze anbietet. Er hat 177,1 Punkte Sprung am Sonntag. Das war das, also alle, die vor ihm waren deutlich besser. Da war der schlechteste vor ihm Eero Hirvonen, der hatte aber knapp 200 Punkte und mal verglichen, Akito Watabe hatte 254,1 Punkte Sprung. Das sind 77 Punkte. Das sind Welten. Und das ist einfach nicht rauszuholen. Und er muss einfach einigermaßen in eine Sprungform kommen. Die Laufform passt schon und dann einfach hoffen, dass er dann bei Olympia vielleicht mal den ein oder anderen guten Sprung hat und dann mithalten kann. Weil in der Loipe muss man sich um ihn keine Sorgen machen, aber auf der Schanze läuft zurzeit nichts zusammen. Eigentlich schon die ganze Saison.
Ja, eigentlich schon die ganze Saison bin ich auch bei dir. Florian, Tobi natürlich, die Norweger ist gut gewesen. Jan Magnus Rieber hat sich ein bisschen besser präsentiert im Lauf, aber ist auch noch nicht der überragende Läufer. Jürgen Graubach auch gut gewesen. Die werden mit Sicherheit auch beachten müssen, gerade natürlich, wenn es im Teamwettbewerb geht. Das sind dann schon die großen Konkurrenten der deutschen Mannschaft.
Ja, da ist er eigentlich schon beide genannt. Ich meine, Jan Schmid natürlich auch noch, aber die Norweger sind wirklich doch wieder geschlossen stark. Also das ist auch anders. Espen Andersen, genauso rum, nicht anders Espensen. Der war jetzt auch nicht so schlecht auf dem 9. Platz. Das ist einfach eine sehr gute mannschaftliche Geschlossenheit bei den Norwegern im Moment, wo sich aber die Deutschen, denke ich, nicht verstecken müssen. Weil auch ein Erik Frenzel kommt ja nach und nach so wieder ran. Ja, er ist insgesamt Sechster geworden. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Auch da, wie gesagt, hoffe ich eben auf den besagten Formaufbau. Deswegen, alles wird gut. Auch Norwegen wird keine Chance haben. So.
Okay, gut, super. Dann vertraue ich mal deiner Prognose. Ich fand auch Erik Frenzel viel besser. Sechste Laufzeit am Ende auch gewesen mit 15 Kilometern. Also wirklich Top-Zeiten. Und das war es dann auch zu der Kombination. Bevor wir jetzt eine Pause machen, Clemens, nochmal kurz der Blick zu den Langläufern, die ja auch am Wochenende dort waren. Und da gab es bei den Damen zwei überraschende Siegerinnen. Einmal die Jessica Diggins, die über 10 Kilometer Massenstart gewonnen hatte. Und auch im Sprint hatte die Schweizerin Laurian van der Graaf überraschend gewonnen. Und die Amerikanerin Jessica Diggins, der erste Sieg einer amerikanischen Langläuferin über diese Distanz.
Ja, also das muss man sich mal ausmalen. Bei den Frauen ein Weltcup-Wochenende und kein norwegischer Sieg, das ist der absolute Wahnsinn, aber das kann man dann doch irgendwo wieder relativieren. Jessica Diggins hat zwar jetzt gewonnen, die 10 Kilometer Massenstart, aber wenn man sich dann mal das weitere Ergebnis anguckt, unter den Top 7 waren dann immer noch 5 Norwegerinnen und die alleinige Österreicherin Theresa Stadlober war Sechste. Also die Norwegerinnen sind trotzdem ganz stark und Diggins hat einfach dann einmal im Zielsprint ihre Gegnerinnen abgekocht. Und es gab ja sogar zwei Siegerinnen, wie ich das hier sehe, im Sprint. Hast du die?
Ja, genau, die stimmt. Die waren zeitgleich genau so.
Laurien van der Graaf mit Sophie Caldwell.
Genau.
Das ist ja auch. Und nur zwei Norwegerinnen im Finale. Was war denn da los? Das ist ja schon unglaublich, aber ja, unter den besten 15 sogar nur zwei. Scheinen aber auch nicht viele mitgelaufen zu sein, weil zum Beispiel Marek Bjørgen kam dann ja erst vom Training für die 10 Kilometer an, ist den Sprint gar nicht mitgelaufen. Also die Norweger werden sich auch auf Olympia fokussieren und da wird es dann eine norwegische Show und da kann der Rest der Welt jede Medaille bejubeln, gemeinsam, die nicht nach Norwegen geht.
Ja, das denke ich auch. Bei Männern wird es ähnlich sein, wo Johannes Klebo ja auch über Sprintdistanz mit Sicherheit der Top-Favorit sein wird. Bei der langen Distanz muss man dann natürlich gucken. Da gibt es auch ein gewisser Dario Colonia, der bisher wirklich sehr, sehr gut in Form ist, aber auch ein Alex Harvey, die am Wochenende mit Platz 1 und 2 wirklich starke Leistungen gezeigt hat. Das war's dann zu Seefeld. Wir machen dann jetzt eine kurze Pause und kommen dann wieder mit den Spezialspringern, die am Wochenende in Zakopane waren. Das heißt, ihr hört Karl Schnürzig hier den Wintersport-Talk auf meinsportradio.de, wo es Sport auf die Ohren gibt, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Wie bei mir sind immer noch Clemens Mausch und Tobias Scholl, mit denen ich jetzt auf das Wochenende der Skispringer eingehen will. Und das im Skisprung verrückten Zakopane gab es nämlich am Samstag den erhofften Sieg der Gastgeber im Team, was von den Fans wirklich frenetisch gefeiert wurde. Tobi, die Stimmung war mal wieder der absolute Hammer und hat gezeigt, wie sehr die Polen das Skispringen lieben. Und wenn du dann noch den Heimsieg hast im Teamspringen mit so einem neuen Schanzenrekord, was willst du mehr als polnischer Fan?
Ja, nix, ne? Das war sicherlich gut, vor allem weil auch, und das muss man halt fairerweise sagen, die Mannschaft einfach eine wahnsinnig geschlossene Leistung geboten hat, ja. Da gab es eigentlich keinen, der da wirklich irgendwie abgefallen ist. Also ist nicht vielleicht mit Abstrichen Machiko so ein bisschen, der im ersten Durchgang nur den viertbesten Sprung hatte. Aber sonst war das eigentlich doch alles sehr stabil, muss man sagen. Da doch, also meiner Meinung nach auch schon der absolute Olympia-Favorit im Moment. Der wird wohl kein anderer rankommen. Also die Norweger nicht, die Deutschen nicht und die Österreicher sowieso nicht. Also da doch, das ist einfach beeindruckend, was die Polen wirklich für eine Mannschaft und aber auch für Einzelspringer jetzt im Moment auf den Schanzen haben.
Ja, genau, es ist wirklich sehr eindrucksvoll, was sie dort hinspringen können, wobei man auch sagen muss, ich glaube, die Norweger waren nicht in Top-Besetzung eingetragen. Marius Lindvik und Andreas Stjern werden, glaube ich, nicht unbedingt bei Olympia starten. Muss man mal gucken, wer dann die Besetzung dort sein wird, weil ich denke, mit Sicherheit auch ein Daniel André Tande wird da dort in der Mannschaft auch springen wollen. Aber Florian Clemens, das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir wollen jetzt auf die Deutschen gucken. Zweiter geworden, sich so ein bisschen rehabilitiert, nachdem es ja beim Skiflug-WM nur zu Platz 4 gereicht hat. Wirklich ein runder Wettkampf von den deutschen Springern.
Ja, auf jeden Fall völlig in Ordnung. Ich denke auch, dass das die Olympia-Besetzung sein wird. Also ich kann mir da jetzt keine Veränderungen vorstellen. Junge Mannschaft, also das die Zukunft ist groß und das ist natürlich fast schon eine sichere Medaille, muss man jetzt mal sagen. Weil im Teamwettbewerb, im Skispringen sind meiner Meinung nach die Medaillen jetzt mal irgendwelche Ausfälle ausgeschlossen, eigentlich schon vergeben an Polen, Deutschland und Norwegen. Die Frage ist nur, wer welche holt. Weil die Österreicher einfach nicht konstant genug sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da 8 konstante Sprünge runterkommen. Genauso wenig bei den Slowenen oder Japanern. Und alle anderen sind sowieso nur riesige Außenseiter.
Also, ja, aber wen hat denn Österreich auch? Ja, Österreich hat ja im Endeffekt nur Stefan Kraft, der irgendwie halbwegs noch mitspringen kann. Und der Rest ist halt nicht mal mehr Mittelmaß teilweise. Ja, auch ein Michael Heiböck, der ja irgendwie mal irgendwann gut war. Gregor Schlierenzauer, über dessen Verdienste man ja nicht reden muss. Aber was da im Moment läuft, das ist einfach nix. Also weniger als nix eigentlich.
Ja, also sie sind halt alle inkonstant. Also ich kann mir Kraft, klar, sollte gut laufen. Gut, bei der Tournee lief es auch nicht, aber sonst jetzt eigentlich schon. Kann auch sein, dass es dann bei Heiberg mal gut läuft. Vielleicht auch noch bei einem von den anderen beiden, aber ich kann mir niemals vorstellen, dass es bei allen wirklich gut läuft in einem Tag. Und das ist das Problem. Sie können es ja alle, sie haben es ja nicht verlernt und haben alle schon absolut dominiert teilweise. Zumindest 3 von 4 hatten schon Jahre, wo sie im Gesamtweltcup ganz vorne mit dabei waren. Und auch Fettner ist seit Jahren eigentlich hatte zu den Besseren gehört. Also theoretisch könnten sie es schon, aber ich kann mir es praktisch einfach nicht vorstellen.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür sind die Formen im Moment auch nicht so gut, einfach um dort wirklich gegen 3 top-besetzte Mannschaften mitzuspringen. Tobi, gucken wir jetzt mal auf den Sonntag, wo es wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen gab. Du hast gesagt, reiß die Schanze ab. Erklär mal, warum sie das tun sollten.
Ja, weil es war einfach wirklich, dieser erste Durchgang war eine mittelschwere Katastrophe. Und eigentlich ist der erste Durchgang ist auch untertrieben. Eigentlich waren beide Durchgänge fast schon irregulär. Wenn man sich die Windbedingungen anguckt, ja, im ersten Durchgang hat zum Beispiel ein, wie ist er noch gleich, jetzt finde ich ihn gar nicht mehr, weil er dann im zweiten so abgestürzt ist, ein Marius Lindvik, ja, ein Norweger, von dem noch keiner was gehört hat, so ungefähr, gerade mal so 19, 20 Jahre alt, hat 18,5 Punkte abgezogen kriegt, ja, und ist hat damit natürlich die zweitbeste Weite und auch die zweitbesten Punkte gekriegt. Ein Andreas Wellinger auf der anderen Seite hat im ersten Durchgang 7,3 Windpunkte plus gekriegt, ja. Ist damit immer noch auf den 9. Platz gesprungen, hat also wirklich einen unglaublichen Sprung dort eigentlich runtergebracht. Der ging nur auf 119,5 Meter, aber bei den Bedingungen war das eigentlich überirdisch, muss man sagen. Das nächste ist Kamil Stoch, er ist im ersten Durchgang ausgeschieden. Der hat zwar, nur muss man sagen, minus 3,3 gehabt, also das ging im Vergleich zu Wellinger wirklich noch, ist aber auch nur auf 108,5 Meter damit gekommen und das hat dann halt einfach nicht mehr gereicht. Wenn Kamil Stoch im ersten Durchgang rausfliegt, muss man halt auch einfach sagen, dann war dieser Wettkampf eigentlich nicht regulär. Und dann weiß ich nicht, ob es immer gut war, den wirklich so laufen zu lassen, weil es hat einfach das Feld komplett durcheinander gewirbelt. Es ist einfach in keinster Weise repräsentativ gewesen, was da am Ende rausgekommen ist. Ist natürlich nett, dass Andreas Wellinger am Ende Zweiter geworden ist, weil er halt auch im zweiten Durchgang mit nicht wirklich überragenden Verhältnissen auch nochmal ein riesen Brett rausgehauen hat. Da muss man wirklich sagen, er hat 2 absolut erstklassige Sprünge gehabt, aber zum Beispiel ein Ante Semenic, der dann am Ende gewonnen hat, hat sicherlich auch von einfach wirklich sehr guten Bedingungen im ersten Durchgang profitiert, sonst wäre der nie so weit nach vorne gekommen. Also, naja, wie gesagt, ich so wirklich glücklich bin ich darüber nicht. Es hat alles, wie gesagt, ganz schön hart durcheinander gewirbelt. Es sind im zweiten Durchgang dann auch nochmal massive Veränderungen einfach aufgetreten, weil wirklich auch dort die Bedingungen alles andere als konstant waren. Schwieriger Wettkampf, wirklich sehr schwieriger Wettkampf.
Ja, es war wirklich ein sehr, sehr schwieriger Wettkampf, wenn man sich das auch nochmal anguckt. Das war nicht einfach, du hast schon gesagt, Ant Simic hat gewonnen gehabt vor Andy Wellinger, der Zweiter geworden ist. Dritter war der Peter Preuß, der mit dem viertbesten und sechstbesten Sprung auch einen guten Wettkampf am Ende gezeigt hat. Aber wenn man das Beispiel dazu nimmt, Manuel Poppinger war nach dem ersten Durchgang Neunter, ist aber zurückgefallen auf Platz 18 und auch Konstantin Schmid, der Sechste, war nach dem ersten Durchgang auf Platz 17 zurückgefallen. Wirklich, dem zerspricht dafür, dass es wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen waren und es wirklich sehr, sehr schwankend war.
Ja, auf jeden Fall, aber das ist das Problem am Skispringen. Das geht so schnell und oft ist es so, dass es dann meistens passt, auch wenn halt viel verschoben wird. Aber was ich mich mittlerweile frage, mittlerweile ist man das gewohnt mit Wind und den Gate-Verschiebungen, aber wie haben die früher die Wettkämpfe durchgebracht? Das frage ich mich mittlerweile manchmal. Weil irgendwie ging es ja auch, aber jetzt, klar, es ist gerechter, aber wenn ich mir das so angucke, die allermeisten Wettbewerbe könnte man ohne Verschiebungen doch gar nicht mehr durchbringen.
Ja, nur für sich nicht. Also die Bedingungen sind, ich weiß nicht, ob die Windunterschiede drastischer geworden sind oder ob die Schanzen einfach irgendwie windanfälliger oder wie auch immer. Auf der anderen Seite gab es ja nun auch die Fälle, wo der Wind eindeutig einen Einfluss hat. Erinnert dich an das Ding von Jens Weißflog, wo der Ottesen das Arschloch einfach oben auf der Schanze hocken geblieben ist und dann Weißflog bei jämmerlichem Wind runter musste und hat deswegen die Vierschanzentournee verloren. Also das ist ja, die Beispiele sind ja da. Von daher, ja, es gab dann offensichtlich genug reguläre Wettkämpfe, dass sich trotzdem die sehr guten durchgesetzt haben. Aber naja, dass das nun alles immer funktioniert hat, das würde ich halt eben auch nicht sagen. Und wenn man eben die Möglichkeit hat, da nochmal einzugreifen, sollte man das doch eben auch tun. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Windkorridor da hätte enger sein müssen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, du kannst doch nicht den Wellinger dort runter schicken, wenn der als einziger aus dem ersten Durchgang Bonuspunkte kriegt, ja. Das ist doch nicht zu fassen eigentlich. Und dann vor allem auch gleich 7,3 Bonuspunkte. Dann muss der Windkorridor halt ein bisschen enger gefasst werden. Aber so geht's halt nicht.
Ja, wenn man das Vergleich nimmt, Gerrit Watter direkt nach ihm gesprungen hat, minus 9,9 Punkte abgezogen gekriegt. Also spricht wirklich dazu, dass es das wirklich sehr schwankende Bedingung war. Gerrit Watter am Ende 10. geworden und ist jetzt wieder in Gelb. Also aus deutscher Sicht war es dann doch ganz okay. Stefan Leier noch 13. Christian Schmid, ich habe gesagt, schon Platz 17, Gagal Geiger 21. Also eine gute deutsche Teamleistung, auch wenn es wirklich schwierig war, Tobi.
Ja, das durchaus. Ich will das ja gar nicht schmälern. Die Deutschen haben das schon nicht so schlecht gemacht. Auch Richard Freitag hat jetzt nicht unbedingt Glück gehabt, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt an den Windpunkten sieht, die er gekriegt hat. Der hat aber im zweiten Durchgang einen Sprung mit wirklich oben ziemlich gut Aufwind erwischt, hat extrem hoch in der Luft gestanden und hat dann im unteren Teil der Schanzen so viel Rückenwind gekriegt, dass es ihn im Endeffekt aus fast 3-4 Metern einfach in den Hang reingedrückt hat, dass er halt mit beiden Beinen landen musste und deswegen auch entsprechende Abzüge gekriegt hat und weil unten einfach komplett alles gefehlt hat. Also wie gesagt, irgendwie diese Schanze in Zakopane, das Ding können sie ruhig mal sprengen. Das ist offensichtlich einfach ein ganz grausamer Wettkampf und da kann die Stimmung so gut sein, wie sie will. Ich gönne das den Polen auch, dass sie da ein bisschen Spaß haben, ja, aber wirklich dieser reguläre Wettkampf ist auf dem Ding wirklich nur schwer möglich.
Ja, da bin ich bei dir. War wirklich ein sehr, sehr schwieriger Wettkampf. Und Simon Amann davon profitiert, dass er auf Platz 5 kommt. Also auch da auch eine Überraschung gewesen. Hat wirklich vorher nach oben gespült. Hier normalerweise nicht oben mit dabei sind. Wir auch an zumindest der überraschende Sieger. Das heißt, das war es jetzt zum Skispringen. Wir machen jetzt auch eine allerletzte Pause und kommen dann wieder mit dem Weltcup-Finale im Rodeln in Sigulda und gucken doch mal, wie die Deutschen dort zum Abschluss sich geschlagen haben.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST-Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Malte Asmus von Nurgolf, die Sportshow und Ringen auf meinsportradio.de. Ich habe eine kleine Bitte an euch. Macht mit bei unserer großen Hörerbefragung 2018. Gebt uns euer Feedback, wählt eure Lieblingssendung, wählt euren Lieblingsmoderator und gebt uns Hinweise dazu, wie wir unser Programm, wie wir unser Podcast noch besser machen können. Die Gelegenheit habt ihr. Wir fragen um eure Meinung in unserer großen Hörerbefragung. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Macht mit und gewinnt einen 50€ Amazon-Gutschein. Vielen Dank und viel Erfolg.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas Thies.
Und bereits angekündigt gucken wir jetzt ins lettische Sigulda, wo am Wochenende das Weltcup-Finale im Rodeln stattfand. Als Gentleman fangen wir natürlich mit den Damen an, wonach die Geisenberger sich am Sonntag über die große Kristallkugeln freuen konnte. Tobi, was ihr da auch nicht gelang, war ein Sieg, da zweimal Tatjana Ivanova schon dabei als sie. Gut, Ivanova ist jetzt nicht startberechtigt nach aktuellem Stand für Olympia, sodass wir uns ja eigentlich keine Sorgen machen müssen, dass sie dort wirklich die große Konkurrentin sein kann, weil sie nicht startberechtigt ist.
Das ist wohl richtig. Ich denke auch, die großen Konkurrentinnen werden eher aus dem eigenen Lager kommen und Diana Eibberger und Tatjana Hüschner heißen. Weil, ja, also ich glaube, Tatjana Hüschner ist ja gar nicht mehr mitgefahren dieses Wochenende, oder? Die hat sich wahrscheinlich wieder mit ihrem
Rücken gestürzt. Genau,
wie geht's ihr denn?
Ja, das ist die Frage. Sie hoffen, dass sie uneingeschränkt bei Olympia ist, dass es klappt und dass es uneingeschränkt ist.
Ja, da mache ich mir da schon wieder Sorgen um ihren Rücken, ja, weil das ist ja nun, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte, dass er halt eigentlich seit Jahren Rückenprobleme hat und dass das natürlich sehr schade wäre, wenn sie dann eben nicht bei Olympia dabei sein könnte. Aber dann holen wir halt nur zwei Medaillen mit Diana Eibberger und Nathalie Geisenberger. Aber ja, wie gesagt, Tatjana Hüschner würde es natürlich gönnen, wenn sie das dann doch noch schaffen würde. Aber da sieht man ja wieder, ich spreche gern wie ein Blinder von der Farbe und bin mitunter auch mal uninformiert, weil Rodeln, ja, war jetzt nicht mehr so aus dem Schirm, eh alles erledigt.
Ja, gehen wir trotzdem weiter rein auf Rodeln. Wir hoffen natürlich, dass Tatjana Hüschner fit werden wird. Das wäre natürlich jetzt mega schade, nach einer guten Saison, die sie ja gefahren ist, wenn sie jetzt nicht zur Olympia mitkommen könnte und dort um den Sieg mitfahren könnte, beziehungsweise um eine olympische Medaille auf jeden Fall. Also gucken wir mal, ob sie bis dahin fit wird. Sie hat schon noch knapp anderthalb Wochen, um fit zu werden für die Eröffnungsfeier und dann bei den olympischen Wettbewerben kann sie dann auch fit sein. Clemens, gucken wir mal zu den Männern rüber. Da hat Felix Loch sich den Gesamtweltcup gesichert. Er hat zwar auch nicht gewinnen können, er ist Zweiter und Dritter geworden, aber trotzdem wird er auch als großer Top-Favorit nach Pyeongchang fahren.
Ja, auf jeden Fall, weil Sigulda ist einfach kein Gradmesser. Da gibt es immer irgendwelche Überraschungen bei den Frauen. Da muss ich zugeben, dass ich zwei der Top 5 nicht kannte. Einmal Sandra Hrovatska aus Italien, die Dritte war, und irgendeine Lettin, die Fünfte war. Oder auch bei den Männern auf Platz 4 Inas Kivlenieks aus Lettland. Einmal gehört nie wieder. Oder Siebter war Josef Nines aus der Slowakei, der dann im Sprint sogar Zweiter war. Also das sind Überraschungen, die man jetzt aber für Olympia nicht auf dem Schirm haben muss. Und die eigentliche Frage ist auch, inwiefern dann Pavlyuchenko und Repilov am Start sein werden, die wohl die engsten Konkurrenten für Felix Loch werden.
Genau, das muss man abwarten. Da wird es ja jetzt in den nächsten Tagen die Entscheidung erwartet mit denjenigen, die dort Einspruch eingelegt haben. Auch auf der Rennrahmen sollte mit Sicherheit Wolfgang Kindl, der Fünfter geworden ist, im Einzel- und im Sprint dann als Vierter hinter Felix Loch direkt rankommen. Mit Sicherheit auch jemand, den man auf der Rechnung haben sollte, gerade weil auch der Gesamtzweiter geworden ist. Und dann noch zum Ende, zum Abschluss, ja, die Doppelsitzer, Tobi, ich denke da zwei olympische Medaillen mit Gold und Silber sind da schon fest eingeplant.
Ja, also Gold und Silber weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich denke, Eggert und Beneken werden auf jeden Fall Gold holen. Ich denke, da kann es eigentlich keine Diskussion geben und das wird wohl doch so kommen. Was mit Tobias Wendel, Tobias Art ist, muss man halt mal sehen, aber denen traue ich natürlich auch zu. Nur die ganze Saison war bei denen natürlich auch so ein bisschen durchwachsen und man darf halt nicht vergessen, dass es eben doch im Rodeln, im Doppelsitzer dann doch ein bisschen enger zugeht. Aber Eggert und Beneken, denke ich, ist eine sichere Nummer.
Genau, wir haben auch ganz klar den Gesamtweltcup für sich entschieden. Das schlechteste Platzierung war Platz 2. Einzig in Lillehammer sind zum Sprint nicht ins Finale gekommen aufgrund des Sturzes, aber da gab es keine Beeinträchtigung. Zwei blitzsaubere Fahrten dort gehabt. Und dann gucken wir jetzt noch zum letzten Wettbewerb der Staffel, wo die Russen die Deutschen besiegen konnten, aber auch dort würden wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Die Russen sind ja auch sehr, sehr gut gewesen auf dieser Bahn. Man merkt einfach, dass sie mit der letzten Bahn wirklich sehr, sehr gut klargekommen sind und die Deutschen sind dann trotzdem Top-Favorit für Pyeongchang dann entsprechend Clemens, oder?
Ja, das ist ja auch erstmal die Frage, wer dann für Russland überhaupt antreten darf und ob sie antreten dürfen. Ja, also das sollte eine sichere Goldmedaille sein. Das sollte eigentlich von den ganzen Spielen für alle Nationen so ziemlich die sicherste Goldmedaille sein. Rodel-Teamwettbewerb für Deutschland. Wenn man dieses lustige Pad trifft und nicht stürzt, steht dem Ganzen wenig im Wege.
Genau, oder zu früh losfahren will, wie es ja beim vorletzten Team-Event passiert ist. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Das haben sie einmal gemacht und werden so schnell mit Sicherheit nicht wieder tun. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Rezension bei iTunes. Am besten natürlich 5 Sterne. Aber wir sind natürlich auch offen und freuen uns über konstruktive Kritik. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen. Bei Twitter findet ihr uns unter dem Handle Kalschneuzig. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, dort unter dem Namen Kalschneuzig könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wir melden uns dann nächste Woche wieder, wo wir natürlich auf die Ergebnisse des Wochenends zurückgucken werden und auch eine Olympia-Vorschau machen werden. Das heißt, tschüss und bis nächste Woche wieder hier bei Kalschneuzig, eurem Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.